ARD.
Welcome to all of you and good morning also from my side.
Februar 2023. Pressekonferenz in Brüssel von der Europäischen Chemikalienagentur. So richtig professionell wirkt das hier alles gerade nicht. Eine Frau am Stehpult. Sie wirkt leicht gehetzt, hat ihre Jacke angelassen. Ihr Mikrofon steht ein bisschen zu hoch, Richtung Nase.
This is a huge step for us now to take with the publication of our proposal today.
Ich gucke mir die Pressekonferenz im Stream an, bin nicht vor Ort in Brüssel. Neben der Frau erscheint jetzt eine PowerPoint-Präsentation im Video. Das Ganze ist ziemlich trocken, fast schon einschläfernd.
Just to mention that from the information that we have collected from stakeholders, we are quite confident that we have covered the majority of users in our dossier, but of course there might still be other users that might come up later in the process. The proposal was prepared in a joint effort by 5 European countries with the Netherlands and
Fachbegriffe, Zahlen, Verordnungen, hier reden Bürokraten. Ich merke, wie meine Gedanken abschweifen. Es fühlt sich ein bisschen an wie in der Schule, sechste Stunde Latein, in der ich das Thema längst verloren habe. Aber so skurril die Szene wirkt, hier passiert tatsächlich etwas Revolutionäres. Nach Jahren, eigentlich nach Jahrzehnten des Stillstands. Hinter all dem steckt eine Entscheidung, die größer sein könnte, als es diese Pressekonferenz vermuten lässt. Deutschland, Norwegen, Dänemark, Schweden und die Niederlande. 5 Länder, ein gemeinsamer Plan. Nach 3 Jahren Arbeit stellen sie heute ihren Vorschlag vor. Eine Einigung in Sachen PFAS. Ein Schritt, der sehr viel verändern könnte. Dann fällt der entscheidende Satz. Und plötzlich ist klar, das hier ist groß. Es geht um eine drastische, EU-weite Beschränkung. Die 5 Länder wollen PFAS aus Europa verbannen. Herstellung, Nutzung, selbst der Import in die EU soll weitgehend gestoppt werden. Alle 10.000 Varianten dieser Chemikalien. Nur wo es für die Produktherstellung wirklich keine Alternativen gibt, soll es Ausnahmen geben dürfen. Es ist genau das, was sich Menschen wie Gudrun und Doris aus Manching wünschen, wofür sie seit Jahren kämpfen. Man denkt ja oft bei den Problemen in der Welt, da müsste die Politik mal ran und handeln. Und hier macht die Politik genau das. Ich kann das kaum glauben. Gegen die Interessen der Industrie.
Which needs to be addressed by a regulatory measure. And this is the restriction we are now putting forward, the proposal.
Was hier in einem Brüsseler Konferenzraum präsentiert wird, wird die Chemieindustrie erschüttern. CEOs und Lobbyisten auf den Plan rufen. In diesem Brüsseler Konferenzraum wird gerade aus einem Nischenthema politischer Sprengstoff. Das ist 11KM Stories. Staffel 1. Das Gift in dir. Folge 4. Lobbyfalle. Ich bin Johannes Edelhoff. Gemeinsam mit meiner Kollegin Katharina Felke recherchiere ich seit 2021 zum Jahrhundertgift PFAS. In dieser Folge, mit welchen Tricks kämpfen Lobbyisten für PFAS? Wir sind in Berlin. Katharina und ich warten im Bundesumweltministerium in einem Interviewraum. Hohe Decken, Altbau, klassischer Konferenztisch in U-Form. Gleich treffen wir Steffi Lemke. Zu diesem Zeitpunkt Umweltministerin. Ihre Behörde hat vorgeschlagen, endlich PFAS zu verbieten. Aber ist das jetzt auch wirklich der Durchbruch? Die Tür geht auf.
Ja, erzählen Sie mir ein bisschen, wir sprechen ja nicht das erste Mal drüber.
Genau, wir waren ja schon vor einem Jahr circa.
Noch länger.
Ich glaube, es war ja im Februar.
Also 22, ich weiß nicht,
ja. 23. Vielleicht. 22 und 23.
Genau, ja.
Der Vorstoß von Lemkes Behörde ist ganz schön bemerkenswert. Deutschland ist Chemieland. 220 Milliarden Euro Umsatz macht die Branche. BASF, Bayer, Böhringer, das sind mächtige Gegner, die auch viele Arbeitsplätze schaffen. Und trotzdem haut Ihr Ministerium diese Regulierung raus.
Man versucht seit vielen Jahren, dieses Problems Herr zu werden und hat in der Vergangenheit probiert, einen als problematisch erkannten Stoff zu verbieten aus dieser Stoffgruppe der PFAS. Und deshalb haben sich die Behörden 5 europäischer Länder auf den Weg gemacht und gesagt, wir brauchen eine umfassende Regelung, damit so dieses Hase-Igel-Spiel aufhört.
Dann erfahren wir, PFAS sollen verschwinden, aber nicht überall und nicht sofort. Da gibt es eine Einschränkung, denn es gibt Dinge, die wir brauchen, auf die wir nicht verzichten können und die derzeit noch nicht ohne PFAS funktionieren. Wie etwa Lithium-Ionen-Batterien von E-Autos oder lebensnotwendige Medizinprodukte. Genau dafür brauche es Ausnahmen, so lange, bis Hersteller Alternativen entwickelt haben.
Wo gibt es noch keine Alternativen? Und wo wären die Auswirkungen, wenn man dennoch diese Stoffe verbietet, unverantwortlich? In der Medizintechnik kommen sie fast überall zum Einsatz. Und wenn es dort noch keine Alternativen gibt, dann werden wir dort für einen Übergangszeitraum diese Dinge noch in Kauf nehmen müssen.
Sie spricht vorsichtig, fast zurückhaltend. Sie redet von bis zu 12 Jahren Übergangszeitraum, um Alternativen zu finden. Und wenn es für etwas keine gibt, dann bleiben PFAS für diese Produkte sogar für immer erlaubt. Eine Beschränkung. Mit einer Ausnahmeregelung, auf die sich die PFAS-Industrie noch stürzen wird. Denn alle wollen natürlich eine Ausnahme für ihre Produkte. Und so nehmen Lobbyisten aus ganz Europa dies als Startschuss.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich eröffne die 71. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz.
Heute trifft hier Lobby auf Politik. Sitzungssaal E700 im Paul-Löbe-Haus im Bundestag in Berlin. Licht durchflutet, große Fensterfront. Es tagt der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. In einem großen Kreis sitzen Politiker aus dem Bundestag. In ihrer Mitte 9 Sachverständige, die erklären, was sie von dem Vorschlag halten, alle PFAS-Chemikalien zu beschränken. Wer hier geladen und angehört wird, ist aus der Politik gezielt ausgewählt worden. Der Ausschussvorsitzende stellt alle Sachverständigen nacheinander vor. Alle haben Akten dabei, Papiere.
Frau Ulrike Kalle, ich nehme an, die 2 E bedingen eine Betonung am Ende vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Neben ihr ein Mann, den ihr schon kennengelernt habt.
Herr Professor Dr. Scheringer von der ETH Zürich mit dem Fachgebiet organische Umweltchemie.
Professor Scheringer ist auf Vorschlag der SPD dabei. So läuft das nämlich. Die Parteien laden die Experten selbst ein. Und die Union, also die CDU und CSU, die hat auch jemanden eingeladen.
Der Dr. Martin Leonhardt von Spectaris e.V., Medizintechnik im Deutschen Industrieverband.
Martin Leonhardt, schlank, ohne Haare, schwarz umrandete Brille, grauer Anzug, dazu eine grau karierte Krawatte. Sieht unauffällig aus, wird aber noch auffallen. In seinem LinkedIn-Profil steht, dass er Government Affairs Professional ist. Also sowas wie der Beauftragte für Regierungsangelegenheit. Oder ganz einfach, ein Lobbyist. Einer, der dafür arbeitet, dass PFAS erlaubt bleiben. Bei LinkedIn sehen wir ihn auf vielen Fotos lächelnd, posierend mit hochrangigen Politikern in Brüssel und Berlin. Mit Ministerin, der zuständigen EU-Kommissarin. Er scheint ganz gut vernetzt zu sein. Nach 20 Minuten kommt er an die Reihe.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender Ebner, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier vortragen zu können.
Leonhardt wirkt ein bisschen steif, während er spricht. Sein Statement aber ziemlich gut vorbereitet. Man hat den Eindruck, er erzählt das alles nicht zum ersten Mal.
Mit fundiertem naturwissenschaftlichem Hintergrund kann ich Ihnen hier und heute bestätigen, dass ohne Fluorpolymere die gewohnte medizinische Versorgung zusammenbrechen wird.
Manche Beobachter sagen, Das ist ein ziemlich guter Schachzug der Industrie, dass Leonhard hier heute spricht. Denn Leonhards Firma stellt Produkte her, die Leben retten. Operationsbesteck. Hier sitzt also niemand von der Pfannenindustrie, keiner von BASF oder Bayer, sondern der PFAS-Lebensretter, Martin Leonhard von der Firma Karl Storz.
Es geht um Menschen. Es geht um zig Millionen Patienten allein in Deutschland. Das wird ein gesellschaftlicher Super-GAU mit Ansage. Keiner kann sagen, das haben wir nicht gewusst. Ich habe Ihnen hier ein Resektoskop mitgebracht.
Leonhard greift nach einer Apparatur, die vor ihm auf dem Tisch liegt, und hält sie hoch, damit alle sie sehen können. Mit diesem langen, schmalen Stab kann man zum Beispiel Gewebeproben entnehmen.
Der eine oder andere hier im Raum wird dieses Produkt zu schätzen lernen, Mann oder Frau. Es kann jeden Einzelnen hier treffen.
Leonhard macht eine Pause, schaut sich ganz kurz um im Saal, sucht Blickkontakt mit dem Publikum. Dann guckt er wieder auf das Blatt vor sich. Wir schauen hier einem Lobbyisten direkt bei der Arbeit zu. Klingt alles erstmal logisch. Aber da gibt es dieses eine wichtige Detail. Gerade für unersetzliche Medizinprodukte soll es ja ohnehin eine Ausnahme geben, weil es um Leben und Tod gehen kann. Und dann führt Leonhard einen Trick vor. Oder wie er es nennt, ein Experiment.
Dazu habe ich Ihnen auch gerne ein Experiment mitgebracht.
Jetzt greift Leonhard nach einem Wasserglas, in dem ein langer Löffel mit einem gelben Stück Teflon dran steckt. Und auch das hält er hoch, damit es alle sehen können.
Ich habe diesen Löffel mit dem gelben Teflon hier schon seit Sitzungsbeginn in Wasser eingelegt. Das kann ich bedenkenlos trinken.
Tut er aber nicht.
Auf der anderen Seite habe ich Ihnen einen handelsüblichen Rasierschaum mitgebracht.
Den Rasierschaum hat er in einem zweiten Glas aufgelöst. In nun trüben weißen Wasser.
Das würde ich nicht mehr trinken, schon gar nicht, wenn es sich um einen PFAS-haltigen Löschschaum handeln würde. Seifenartige PFAS-Substanzen können im Blut nachgewiesen werden, Teflon nicht.
Okay, nochmal zum Verstehen. Leonhard argumentiert, weil sich das Teflon im Wasser nicht auflöst, sei es ungefährlich. Er könne das Wasser trinken. Das soll beweisen, Teflon, also sogenannte Fluorpolymere, seien nicht gefährlich und dürften deshalb nicht reguliert werden.
Und wir brauchen eine Ausnahme für Fluorpolymere. Sapere aude hat schon Kant in der Aufklärung gerufen. Wage es, weise zu sein.
Sapere aude. Ich hatte es ja schon gesagt. Latein überzeugt mich einfach nicht. Dieses Experiment ist, das hört ihr gleich selber.
Also ich halte es für frech und für irreführend.
Katharina und ich besuchen Professor Scheringer in der Schweiz von der ETH Zürich. Professor Scheringer, das ist ja der Chemiker, der für die SPD im Bundestag als Experte saß, der seit knapp 20 Jahren zu PFAS forscht. Wir zeigen ihm das Video von Leonhards Experiment. Seine Reaktion? Man sieht ihm an, dass er es kaum fassen kann, dass es ihn regelrecht nervt, über so einen Unsinn überhaupt reden zu müssen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, also erstmal würde ich nicht für die Aufnahme sprechen, sondern ich sagen, das ist ja einfach blöd, was er da macht. Deswegen fällt es mir jetzt schwer drauf zu, also es ist so blöd, dass man eigentlich schwer darauf reagieren kann.
Wir haben mit Professor Scheringer besprochen, dass wir euch dieses Material trotzdem vorspielen dürfen. Denn es ist dieser Moment, in dem man merkt, wie ein Wissenschaftler gegen einfache, aber falsche Botschaften ankämpfen muss. Professor Scheringer versucht, sachlich zu bleiben. Doch die Frustration ist spürbar und auch verständlich.
Dazu muss man ganz viel sagen. Also erstmal ist es natürlich ein Trick. Denn es ist selbstverständlich, dass es ungefährlich ist. Und es ist eigentlich albern, das so vorzuführen. Denn was sonst? Ich meine, das weiß jeder letztendlich. Oder das, wenn man sich das anschaut, natürlich, wenn Sie ein Stück Plastiktüte ins Wasser halten, können Sie das Wasser auch trinken. Was soll das? Insofern, ich verstehe nicht, was er damit erreichen oder was er damit eigentlich aussagen möchte. Das ist eine Banalität. Ein Kunststoff, den man ins Wasser tut, der macht das Wasser nicht schmutzig. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Ja.
Leonhard beweist etwas, das sowieso niemand anzweifelt. Teflon an sich, egal ob am Stück, in einem Wasserglas oder auf eurer Pfanne, ist nicht das Problem. Da ist Teflon unproblematisch, Eben wie ein Stück Plastiktüte, das man ins Wasser hält. Das Problem ist ein anderes, nämlich...
Die Fluorpolymerherstellung hat die stärksten, größten und gravierendsten PFAS-Kontaminationen in der Umwelt überhaupt verursacht. Es gibt in Europa 6 Standorte für die Fluorpolymerherstellung und dort ist der Boden, das Wasser so stark verseucht, dass es zum Teil heißt, man darf nichts aus dem Garten essen, das Wasser muss gefiltert werden. Also das ist gravierend.
Uns liegen interne Dokumente vor. Papiere aus dem Wirtschaftsministerium. Memos aus Landesministerien. Protokolle von Treffen zwischen Lobbyisten und Politikern. Und wir wissen, dass Leonhard bei vielen dieser Treffen dabei war. Er trifft die EU-Kommissarin. Er sitzt mit der Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg am Tisch. Er spricht mit Abgesandten von Robert Habeck. Und was macht er dort immer wieder? Den Wassertrick. Immer dieselbe Show. Immer dasselbe Ablenkungsmanöver. An der Stelle haben Katharina und ich uns was überlegt. Wir haben sein Experiment mal zu Ende gedacht. Wenn er wirklich beweisen wollte, dass PFAS harmlos seien, dann müsste er etwas anderes ins Glas füllen. Nicht sauberes Wasser, sondern das Abwasser aus der Produktion. Wenn dieses Wasser trinkbar wäre, dann hätten wir einen echten Beweis.
Aber was passiert, wenn man das trinken würde, das Abwasser?
Dann nimmt man eine große Menge PFAS auf und erhöht die Belastung im Körper. Und dann hat man ein viel höheres Risiko für gefährliche Erkrankungen durch PFAS.
Also das Abwasser aus einer Fabrik, wo Teflon hergestellt wird, das ist gefährlich?
Das ist gefährlich.
Würden Sie ihm denn empfehlen, dass er Abwasser trinkt, was aus einer Fabrik kommt, wo Teflon hergestellt wird?
Das ist genau die richtige Frage. Ich weiß nicht, ob ich ihm das empfehlen würde. Es hängt davon ab, was ich ihm wünsche.
Wir fragen Martin Leonhard für ein Interview an. Und er sagt zu. Katharina und ich fahren mit dem Auto durch den Schwarzwald. Es geht zur Zentrale des Medizintechnikunternehmens Karl Storz in Tuttlingen. Wir fahren durch die Dr. Karl-Storz-Straße, biegen ab aus dem Karl-Storz-Kreisel, in dessen Mitte eine Art Gerüstskulptur steht.
Dr. Karl Storz zeigt einem kleinen Kind quasi irgend so ein Medizingeräteding, steht auch beim Rathaus. Also das ist hier einfach tonangebend.
Tuttlingen ist offenbar Karl-Storz-Stadt, ein schwäbischer Hidden Champion. Als wir ankommen, sehen wir einen funktionalen Bau am Stadtrand. Es sieht von außen ein bisschen aus wie ein Hallenbad. Blaue Fenster, weißer Putz, die Fassade aus Glas. Der Showroom und das Besucherzentrum. Wir gehen rein.
Guten Morgen.
Drinnen sitzt schon Martin Leonhard, der bei Karl Storz Hallo. Angestellt ist.
Guten Tag, Herr Leonhard, Katharina Felke.
Hallo, Frau Felke.
Genau. Wie der Falke, nur mit E.
Mit 3 Klicks im Netz müsste Leonhard eigentlich wissen, dass wir bislang eher kritisch über PFAS berichtet haben. Deshalb rechnen wir es ihm hoch an, dass er sich mit uns trifft. Trotzdem bleibt eine gewisse Anspannung. Leonhard begegnet uns betont freundlich, zeigt uns erstmal, was seine Firma so herstellt.
Ja, hier haben wir ein Operationssaal. Sie sehen hier Technik, die zur Bildgebung dient.
Leonhard zieht ein Gerät raus, ein Resektoskop. Das Ding aus dem Bundestagsausschuss. Ein kleines Metallrohr mit einer Schlinge vorne dran. Damit können Chirurgen millimetergenau Gewebe abtrennen. Ein hochpräzises Werkzeug. Braucht man für tausende Operationen im Jahr, sagt Leonhard.
Das ist pures Teflon, jawohl. Nicht? Benötigen wir, dass wir hier eine super sanfte Bewegung, also eine Schnittführung chirurgisch gesprochen haben. Damit wird Gewebe hier vorne mit dieser Schlinge entweder aus der Prostata, aus der Blase oder aus der Gebärmutter entfernt.
Und wenn das jetzt nicht so aus Teflon wäre, dann würde es vielleicht
dann
mal haken.
Ruckeln, genau.
Sein Argument? Ohne Teflon kein präziser Schnitt. Also dürften PFAS nicht verboten werden. Aber genau dafür gibt es doch die Ausnahme. Leonhard führt uns in einen weiteren OP-Saal. Und da steht was. Ich ahne sofort, er hat was vorbereitet.
Warum haben Sie jetzt das Glas dabei?
Ja, ich habe das Glas dabei. Das ist so eine trübe, milchige Flüssigkeit. Ich habe da heute Morgen ein bisschen von meinem Rasierschaum genommen.
Dann erzählt Leonhard das, was wir schon aus dem Ausschuss in Berlin kennen. Ich stelle mir vor, wie er das überall abspult. Mit immer dem gleichen Fazit. Sein vermeintlicher Beweis, dass Teflon unbedenklich ist.
Und das heißt, was hat das jetzt mit dem Wasser zu tun, dass der Feststoff?
Ja, der löst sich eben nicht in Wasser. Ne? Also wenn Sie den in Wasser oder andere Medien legen, da passiert nichts.
Okay, das heißt, das ist ein Glas Wasser, wo das Teflon drin wäre, das würden Sie trinken?
Das würde ich trinken, also das kann ich Ihnen zeigen. Das habe ich letzte Woche in Brüssel gemacht.
Eigentlich müsste er ja das Abwasser trinken. Direkt von einer Fabrik, wo es hergestellt wird. Leonhard und ich, wir sind ziemlich schnell mitten im Kern der Diskussion angelangt.
Aber das heißt, Sie würden das Abwasser trinken, das aus einer Fabrik kommt, wo heute Teflon hergestellt ist. Mit den Rückständen, die da drin sind, das würden Sie trinken. Das gehört ja zum Teflon dazu. Ist eine einfache Frage. Würden Sie das trinken, ja oder nein?
Schauen wir uns die Situation an und dann reden wir darüber. Also,
aber das kann man doch beantworten, ja oder nein. Würden Sie, damit gehen Sie auch in die Politik, im Bundestag, in Brüssel, tun dieses Teflonstück ins Wasser und sagen Sie, ha, kein Problem, kann ich trinken. Aber zur Wahrheit gehört, es wird hergestellt und da kommt dann Abwasser, das landet statt jetzt noch in der Umwelt. Würden Sie dieses Abwasser, was ja zu diesem Teflon dazugehört, würden Sie das auch trinken? Ja oder nein?
Lassen Sie uns die Werte anschauen und mit den Fachleuten sprechen.
Die Werte vom Abwasser gibt es ja alle schon. Die Details liegen alle vor.
Ich kann dazu hier und heute keine Details bewerten, weil mir die hier jetzt heute nicht vorliegen.
Fakt ist, es gelangen immer noch PFAS ins Abwasser. Jeder Produktionsstandort in Europa, jeder ist verseucht. Menschen dürfen ihr Obst aus dem Garten nicht essen. Kinder dürfen nicht im Sand spielen. Man soll nicht mal sein Auto waschen. Wie kann Leonhard das alles einfach verdrängen? Und vor allem, die Medizinprodukte, die seine Firma herstellt, stehen ja sehr wahrscheinlich nicht vor dem Aus. Für sie soll es ja diese Ausnahme geben. Warum kämpft Leonhard dann so sehr gegen die Beschränkung?
Wir sind Nischenabnehmer. Es sind kleine Mengen, da sprechen wir nicht von Tonnen, sondern das kann man auch in Kilogramm ausdrücken, was wir da im Jahr benötigen.
Leonhard meint, eine Einschränkung bedeutet, dass viele Produkte wegfallen würden und insgesamt weniger Firmen Teflon kaufen. Weniger Abnehmer in Deutschland und deshalb schlechtere Konditionen für ihn. Sprich, es werde teurer und komplizierter, an Teflon ranzukommen.
Danke.
Martin Leonhard ist nur eine Stimme, eine von vielen. Und er ist nicht der Einzige, der behauptet, dass PFAS harmlos sei, dass sie unverzichtbar seien. Das Argument ist dabei immer das gleiche. Ohne PFAS keine moderne Gesellschaft. Wir hören das aus der Medizintechnik, aus der Halbleiterindustrie, aus der Autoindustrie. Wenn man all diese Stimmen zusammenfügt, entsteht ein ganz anderes Bild. Eine milliardenschwere Industrie, die sich nicht verbieten lassen will. Jetzt, wo die Probleme von PFAS öffentlich bekannt sind, eine Beschränkung kaum mehr aufzuhalten ist, beginnt der Kampf um die Hintertür. Dann wird daran gearbeitet, so viele Ausnahmen und Schlupflöcher wie möglich durchzusetzen. Und irgendwann ist die Beschränkung vielleicht zwar da, aber sie gilt praktisch für niemanden mehr. Die Frage ist, bleibt die Politik standhaft? Das ist die erste Pressekonferenz von Friedrich Merz nach der Bundestagswahl. Katharina Felke, meine Kollegin, ist für uns dabei. Mit vielen anderen Journalisten. Und alle haben Fragen.
Die haben es selbst gemerkt, sehr, sehr viele haben sich gemeldet. Deswegen müssen wir mal schauen, wie weit sie kommen.
Katharina sitzt in der vorletzten Reihe, ein bisschen weit hinten. Und sie kommt auch erstmal nicht ran. Zunächst geht es um Steuern, um Koalitionen und dann...
In der zweitletzten Sitzreihe...
Katharina Felke, Norddeutscher Rundfunk.
Das ist Das Gift in dir. Ein Podcast von Katharina Felke und mir, Johannes Edelhoff. Skript Adrian Breda und Danny Marquez. Dramaturgie Klaus Uhrig. Produktion Jonas Teichmann. Regie Lisa Krumme. Musik Jakob Friedrichs und Frank Mehrfort. Distribution Kerstin Ammermann, Kira Drössler und Nils Kinkel. Redaktion Tamara Anthony, Christiane Glas und Jasmin Klofter. Das Gift in dir ist eine Produktion von NDR Info für 11KM Stories. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR. Diese Recherche des ARD-Politikmagazins Panorama und der Investigation des NDR findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gern Podcasts hört. Dort könnt ihr viele spannende Podcasts entdecken. Zum Beispiel den neuen Podcast vom Y-Kollektiv.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Wir zeigen die Welt, wie wir sie erleben.
Ich bin da täglich mit Hassnachrichten aufgewacht.
Zwischen Politik und Clubkultur.
Und dann eben die Techno-Szene mir genau das gegeben hat, was ich gerade wollte. Ja? Einfach akzeptiert werden, so wie ich bin.
Sozialem Engagement und Drogen.
Dort hinten kannst du spritzen. Hier kannst du schnupfen, rauchen.
Mentaler Gesundheit und Sex.
So langsam sind jetzt die ersten auch nackt.
Jede Folge eine exklusive Story.
Diese paar Stunden da beim Arzt, die sind schon eklig. So, und die vergisst man nicht.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und immer zuerst in der ARD-Audiothek.